Wir müssen bereit sein, von dem Moment an, wo der Patient eintrifft, damit die Versorgung möglichst optimal und von Minute 1 an perfekt läuft.
Jetzt kommt Bitte freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken. Ich bin Lisa Schultheiß. Viel Spaß. Plötzlich zählt jede Sekunde. Ein schwerer Unfall, ein medizinischer Noteinsatz. In diesen Momenten kann ein Traumazentrum den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten. Ja, rund um die Uhr stehen hochspezialisierte Teams bereit, um in Ausnahmesituationen mit Präzision und Teamgeist zu handeln. Doch was genau passiert hinter den Kulissen eines Traumazentrums? Und worauf könnt ihr euch als PatientInnen und eure Angehörigen verlassen? Darüber möchten wir heute sprechen und damit willkommen zu unserer aktuellen Episode. Ich freue mich, dass ihr zuhört. Und ich freue mich auch über unsere heutige Expertin, Katharina Schmidt, Oberärztin für den Fachbereich Orthopädie und Unfallchirurgie am Helios Klinikum Bonn-Rhein-Sieg. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass Sie da sind heute mit Ihrer Expertise zu diesem sehr spannenden Thema. Neben Ihrer Fachspezialisierung haben Sie ja auch eine Zusatzqualifikation in Sportmedizin. Warum ist es denn überhaupt dieser Bereich geworden bei Ihnen?
Ah, tatsächlich, weil ich selber so super gerne Sport mache und auch ein bisschen durch den Sport letztendlich in den Fachbereich gekommen bin. Orthopädie, Unfallchirurgie hat mich zwar schon immer gereizt, weil ich selber Leistungssport gemacht habe, aber ich habe mir während des Studiums dann das Schienbein gebrochen bei einem Skiunfall, der Klassiker. Und bin dann quasi als Patientin einmal in eine ganz andere Rolle gerutscht, die dazu geführt hat, dass ich quasi die unterschiedlichen Fachbereiche, die es selbst bei uns in der Abteilung gibt, also von operativer Versorgung bis über Nachbehandlung, aber auch Rehabilitation kennengelernt habe und gesehen habe, wie breit man eigentlich aufgestellt ist als Orthopäde und Unfallchirurg.
Ja, es ist sehr, sehr vielseitig, das stimmt. Und Leistungssport haben Sie dann in welchem Bereich gemacht?
Geräteturnen.
Ah, okay. Aber das war natürlich dann auch erstmal raus, oder?
Genau, das war tatsächlich schon mit Beginn des Studiums schon raus, weil es einfach viel zu zeitintensiv ist und man das neben dem Studium gar nicht so ernsthaft fortführen kann.
Das kann ich mir vorstellen. Da muss man sich vielleicht auch eher entscheiden, das dann komplett beruflich zu machen oder nicht, ne?
Ja, das stimmt. Tatsächlich, obwohl die meisten davon, glaube ich, auch kaum leben können.
Ja, kann ich mir vorstellen. Ja, wir sprechen ja heute über das Traumazentrum, eine Einrichtung, für die Ihr Team genau spezialisiert ist und trainiert ist, für lebensrettende Minuten sozusagen. Bevor wir da konkret reingehen, fände ich vielleicht die Abgrenzung zu einem seelischen Trauma noch interessant, weil ich schon glaube, dass viele diesen Begriff so kennen, aber nicht unbedingt, was genau die Definition in der Medizin ist.
Genau, also Trauma ist letztendlich jede Art von Unfall. Alles das, was uns im Alltag begegnen kann, also sei es, dass wir über eine Teppichkante stolpern, dass wir in Kontakt mit Flüssigkeiten, Gefahrstoffen kommen, aber auch eben der ganz klassische Verkehrsunfall. All das zählt letztendlich zu den Traumata und alles, was quasi einen Körper verletzt, ist ein Trauma.
Also auch wenn ich mich schon in den Finger schneide sozusagen.
Tatsächlich, ja.
Okay, verstehe. Ja, wobei ich auch immer glaube, ne, diese Begriffe abgrenzen zum seelischen Trauma. Letztendlich, finde ich, hängt das ja alles total eng zusammen. Also wenn ich ein körperliches Trauma erleide, dann hat das ja auch immer Auswirkungen auf meine Psyche.
Ja, das stimmt, absolut.
Muss man also eigentlich gar nicht trennen an der Stelle. Dann schauen wir uns doch vielleicht jetzt mal unser zertifiziertes Traumazentrum bei Helios an. Wie genau können wir uns das denn vorstellen, so eine Einrichtung?
Tatsächlich ist ein Traumazentrum erstmal ein Krankenhaus, was vor allem eine unfallchirurgische Fachabteilung hat oder eine Expertise und eben für die Versorgung Verletzter vorgesehen ist. Es gibt unterschiedliche Abstufungen bei Traumazentren, also genauso wie es kleine, mittlere und größere Krankenhäuser, also eben Maximalversorger in dem Sinne gibt, gibt es eben auch bei den Traumazentren unterschiedliche Versorgungsstufen. Und wir in Bonn haben ein regionales Traumazentrum. Mhm. Dazu sind wir jetzt im letzten Jahr zertifiziert worden. Und wir dürfen schon die breite Masse an Traumata behandeln. Es gibt dann eben auch Fälle, die in Unikliniken behandelt werden müssen, eben weil es so schwere Verletzungen sind, mit häufig mehreren Verletzungsmustern, wo Expertise gefragt ist, sei es ein Neurochirurg, aber eben auch vielleicht Verbrennungsverletzungen, wo eben auch eine schwerst brandverletzten Einheit gefragt ist. Das sind dann eben die ganz großen, die Maximalversorger oder die Universitätskliniken, wo solche Traumata behandelt werden. Aber bei uns, also in einem regionalen Traumata, Traumazentrum ist eigentlich jeder schwere Verkehrsunfall, der Sturz von der Leiter, aber auch ja, der Sturz über die Teppichkante gut aufgehoben.
Verstehe. Und es grenzt sich wahrscheinlich trotzdem nochmal ab von einer Notaufnahme, von einer klassischen Notaufnahme, weil es auch viel größer ist und eben spezialisierter, richtig?
Genau. Tatsächlich ist die Notaufnahme der essentielle Bestandteil des Ganzen. Die Versorgung eines Schwerstverletzten erfolgt in einem Schockraum. Das ist letztendlich ein Teil der Notaufnahme, der aber eben besonders ausgerüstet ist. Also wo wir die Möglichkeit haben, auch erste Behandlungsmaßnahmen zu treffen, aber eben auch, wo viele Beteiligte Platz haben, weil es gerade bei der Versorgung Schwerstverletzter darum geht, dass wir zusammen als Team arbeiten und einen Patienten mit möglichst viel Expertise vor Ort versorgen können.
Und gerade in so einem Fall zählt natürlich auch jede Sekunde, ne?
Das stimmt.
Wie profitieren PatientInnen denn so ganz praktisch davon, wenn sie in so einem Zentrum behandelt werden?
Tatsächlich ist es so, dass es ein ganz enges Zusammenspiel nicht nur von den Kollegen im Haus ist, sondern eben schon vorher auch. Also ein Traumazentrum bzw. ein Krankenhaus, welches solche Patienten versorgt, wird durch den Rettungsdienst bereits informiert. Mhm. Und da zählt dann zu, dass wir so Basisinformationen eben, was ist passiert, mit welchem Verletzungsmuster können wir rechnen und vielleicht auch schon so eine Ankunftszeit. Das ist für uns immer ganz wichtig, ne? Weil wir im Haus bereiten uns dann quasi darauf vor, dass dort dieser Schwerstverletzte eintreffen wird und eben die unterschiedlichen Fachabteilungen vor Ort sein müssen. Also wir treffen uns tatsächlich im Schockraum und erwarten diesen Patienten, der mit dem Rettungsdienst meist in Begleitung eines Notarztes vorgestellt wird und sind dann alle vor Ort. Da kommt nicht einer noch schnell durch die Tür, sondern wir müssen bereit sein von dem Moment an, wo der Patient eintrifft, damit die Versorgung möglichst optimal und von Minute 1 an perfekt läuft. Mhm.
Ich selbst lebe schon seit mehr als 20 Jahren in Köln, profitiere damit natürlich auch von der schnellen Versorgung. Auf dem Land sieht das natürlich ganz anders aus. Ursprünglich komme ich aus einem 600-Einwohner-Dorf, ne? Da sind die Ressourcen begrenzt, ganz klar, und auch was die Unfallversorgung angeht. Jetzt gibt's ja seit einiger Zeit einige Fortschritte, wie zum Beispiel auch das sogenannte Traumanetzwerk oder Traumanetzwerke, in denen eine schnelle Behandlung in ländlichen Regionen eben auch möglich sein soll. Und mit dem Helios Klinikum sind wir ja auch eingebunden in so ein Traumanetzwerk Bonn-Rhein-Sieg. Genau. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, das stimmt. Tatsächlich ist es super wichtig, dass Kliniken untereinander auch miteinander verbunden sind, sodass wir Patienten eben auch, wenn wir beispielsweise keine Kapazitäten haben, einen Schwerstverletzten oder gar einen zweiten Schwerstverletzten zu versorgen, eben Kliniken haben, mit denen wir zusammenarbeiten und wo wir auch wissen, dass die Patienten gut versorgt sind. Die Zertifizierung, die durch die Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie initiiert wurde, diente eben auch dessen, dass Kliniken untereinander besser vernetzt sind und eben auch untereinander Verlegungen stattfinden können. Also sobald wir merken, dass wir den Patienten bei uns nicht ausreichend versorgen können, können wir die nächstgrößere Klinik informieren und eine Verlegung bereits ankündigen oder schon in die Wege leiten.
Und wie kann ich mir das vorstellen? Ist das zum Beispiel auch so, dass der Rettungsdienst eine bestimmte Klinik anfunkt und wenn die jetzt zum Beispiel sagt, nee, wir haben gerade keine Kapazitäten, weil wir haben vielleicht gerade schon 2, 3 andere schwer verletzte PatientInnen, würde dann quasi eine andere Klinik in diesem Netzwerk greifen? Kann ich mir das so vorstellen?
Ja. Genau, tatsächlich okay. Ist das eine gute Vorstellung. Es ist so, dass die Kliniken angefragt werden und genau, dass man dann eben untereinander auch Kontakt hält. Wir haben in unserem Netzwerk quasi 2 Kliniken, also einmal die Bonner, aber auch die Siegburger sind regionales Traumazentrum. Wir arbeiten auch eng zusammen, sodass wir eben auch Patienten dann bei den Kollegen in Siegburg ankündigen können.
Verstehe. Und Sie sind wahrscheinlich interdisziplinär so aufgestellt, dass auch immer jemand mit drauf gucken kann, je nachdem, was für eine Verletzung da reinkommt, nehme ich an, ne?
Richtig, genau. Also man versucht, sich bestmöglich vorzubereiten und dass natürlich alle, die dann in dem Moment gebraucht werden, vor Ort sind. Und gerade in Bonn gibt es als Besonderheit noch eine sehr große Abteilung für Handchirurgie. Also es ist so, dass wir Schwerstverletzte auch mit Handverletzungen behandeln dürfen und dort eben auch Kollegen der Handchirurgie dann von Minute 1 dabei sind.
Mhm. Sie haben ja gerade schon gesagt, dass das Traumazentrum von der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie ausgezeichnet worden ist. Wie genau läuft denn so eine Zertifizierung ab?
Tatsächlich ist es so, dass das alle 3 Jahre stattfindet. Das ist quasi eine Überprüfung der räumlichen, aber auch der personellen Situation in einem Krankenhaus. Es gibt bestimmte Kriterien, die erfüllt werden müssen. Auf der einen Seite aus personeller Sicht. Also es muss beispielsweise immer ein Orthopäde, Unfallchirurg im Haus sein. Es muss aber auch jemand mit einer speziellen Zusatzbezeichnung der speziellen Unfallchirurgie vor Ort sein, wenn es jetzt um das regionale Traumazentrum geht. Aber es müssen eben auch räumliche Voraussetzungen geschaffen sein. Also der Schockraum muss bestimmte Ausstattungen erfüllen. Wir müssen bestimmte bildgebende Verfahren zur Verfügung stellen, also ein CT oder ein MRT. Und ein Radiologe muss natürlich auch jederzeit verfügbar sein.
Und was hat das mit dem Rettungsring Bonn-Rhein-Sieg auf sich?
Tatsächlich ist der Rettungsring Bonn-Rhein-Sieg der Verbund aller Kliniken eben im Bonner und Rhein-Sieg-Raum. Da gehören, wie gesagt, 2 Helios-Kliniken dazu. Und das ist quasi unser Netzwerk, in dem wir Patienten verlegen können, aber in dem auch regelmäßige Treffen stattfinden, sodass man quasi die Kollegen kennt, wo man die Patienten hinverlegt. Also auch die Kollegen in der Uniklinik beispielsweise, wenn es so schwer verletzte Patienten sind, die wir in unserem Haus nicht versorgen können.
Das hilft natürlich für so eine Übergabe auch nochmal enorm, ne?
Auf jeden Fall. Und es ist so, dass dort eben auch Fortbildungen stattfinden, ne? Dass wir zusammen versuchen, uns auf dem aktuellen Stand der Unfallchirurgie und der schwerstverletzten Versorgung zu halten. Und es ist total schön zu wissen, mit wem man dann am Telefon spricht, wenn man tatsächlich mal in so einer Notsituation ist, dass man einen Patienten verlegen muss.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Mich interessiert an der Stelle auch, wie Sie vor Ort arbeiten. Was sind denn so die ersten Schritte, wenn eine schwerverletzte Person in Ihr Zentrum kommt? Wenn es da angemeldet wird.
Tatsächlich ist es so, dass man sich im Schockraum trifft und die Informationen, die man über den Rettungsdienst bekommt, zunächst austauscht. Vielleicht auch schon überlegt, was wir an Maßnahmen brauchen. Also zum Beispiel bei Patienten, die ein Verletzungsmuster am Brustkorb haben, also ein Thoraxtrauma, dass man vielleicht schon mal überlegt, ob der vielleicht eine Thoraxdrainage braucht, also wo man einen Schlauch eben in den Brustkorb einlegt, um Blut zu entlasten oder eben diesen Raum wieder mit einem Unterdruck zu versehen. Wenn das noch nicht vor Ort am Unfallort passiert ist. Und sobald der Patient dann eintrifft, ist es so, dass zunächst eine detaillierte Übergabe durch den Rettungsdienst erfolgt, weil all die Informationen, die Kollegen dort vor Ort schon gesammelt haben, sind für uns extrem wichtig.
Vitalzeichen.
Genau, aber eben auch das, was wir über den Patienten schon erfahren können, weil der im Zweifelsfall vielleicht nicht mehr mit uns spricht. Das heißt, wenn dort Angehörige vor Ort waren, die schon Informationen beispielsweise zu Vorerkrankungen, aber auch zu Medikamenten, die der Patient einnimmt oder eben beispielsweise auch Allergien uns geben kann. Und im Falle von Verkehrsunfällen bringt der Rettungsdienst uns häufig auch Fotos vom Unfallort mit, einfach um eine Vorstellung zu bekommen, was dort an Kraft gewirkt hat und auch wie der Unfallmechanismus gewirkt hat, weil das für uns manchmal extrem wichtig ist, um zu verstehen, welche Verletzungen dort entstanden sein können oder wie sie entstanden sind.
Wie spannend, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, aber es ist ja eigentlich total logisch und auch wie wichtig, weil ne, letztendlich kriegen sie immer nur die Person übergeben und dann müssen sie überlegen, ja, okay, das könnte jetzt dieses oder dieses Ausmaß haben, ne?
Ja, das ist wirklich hilfreich. Also seitdem fast jeder ein Handy in der Tasche hat, können wir da wirklich auch so visuell eine Vorstellung von bekommen, was am Unfallort passiert sein könnte. Mhm.
Ja. Und wie ist das beispielsweise, wenn jetzt, weiß ich nicht, es sind mehrere Autos ineinander gefahren auf der Autobahn und da kommen wirklich 4 bis 5 Personen gleichzeitig. Wie handeln Sie das, auch personell?
Tatsächlich ist es so, dass man dann versucht, schon am Unfallort, also meistens bei einem Zusammenkommen vieler Schwerstverletzter, dass eben dort schon koordiniert wird, an welche Kliniken die Patienten gebracht werden. Dass wir 4 oder 5 Schwerstverletzte auf einmal behandeln müssen, ist eigentlich die absolute Ausnahme und sollte auch nicht so sein. Mhm. Einfach weil die Versorgung dann nicht optimal sein kann.
Auf die Zeit der Versorgung sind wir ja gerade schon so ein bisschen eingegangen, beziehungsweise es ist völlig klar, dass jede Sekunde zählt. Aber worauf achten Sie dabei nochmal ganz konkret?
Tatsächlich ist es so, dass es eine Stoppuhr im Schockraum gibt. Also die wird angefangen, sobald die Behandlung des Patienten beginnt. Also nachdem die Übergabe erfolgt ist, wird der Patient mit den anwesenden Personen auf die Trage im Schockraum umgelagert, weil der Rettungsdienst kommt ja mit seiner mobilen Trage und verlässt uns dann nach der Übergabe wieder. Und es gibt das zum Beispiel auch ein Kriterium für die Zertifizierung eben bestimmte Maßgaben, wie schnell ein Patient auch in der Diagnostik gewesen sein muss, weil das letztendlich ja auch ein entscheidender Faktor für die optimale Versorgung ist.
Verstehe, okay. Jetzt ist ein Unfall bzw. ein Notfall logischerweise nicht nur für PatientInnen eine Ausnahmesituation, meistens ist es auch für Angehörige ein totaler Schock. Wie gehen Sie denn damit um, wenn eigentlich jede Minute, sag ich mal, und der Fokus auf den PatientInnen liegen sollte, aber natürlich die Personen betroffen daneben stehen?
Ja, das sind tatsächlich auch Ausnahmesituationen für die Angehörigen, so wie Sie es gesagt haben. Im ersten Moment geht es vor allem um den Patienten. Die Angehörigen kommen meistens erst später ins Krankenhaus, weil der Rettungsdienst doch deutlich schneller ist als die anderen beteiligten Personen oder die Angehörigen. Aber wir versuchen, die Angehörigen frühestmöglich mit einzubeziehen und auch immer über den aktuellen Stand der Behandlung zu informieren. Allerdings so in der direkten Notfallsituation geht es wirklich vor allem um die Patientenversorgung.
Ist ja logisch. Also ich meine, da kann es keine andere Priorität geben. Ich kann mir vorstellen, dass man in so prekären Situationen als Ärztin, als Arzt erstmal funktioniert. Genau das braucht es ja auch. Sie müssen hochkonzentriert sein. Gleichzeitig sind sie auch nur Menschen. Welche emotionale Vor- und Nachbereitung findet denn für Sie auch im Team statt?
Also wir reden viel im Team über die Fälle, die wir behandeln. Ich finde auch persönlich, dass es extrem hilft, sich auszutauschen, auch über schwierige Situationen, die man erlebt. Es gibt aber tatsächlich auch die Möglichkeit, dass wir uns professionelle Hilfe nehmen und tatsächlich auf eine ganz einfache Art. Es gibt eine Klinikpsychologin, die explizit für Mitarbeiter da ist, was ich total außergewöhnlich finde. Und ich selbst habe es noch nicht in Anspruch genommen, aber die Kollegin hat sich bei allen bei uns vorgestellt und man hat ein Gesicht dazu. Und man kann sich gut vorstellen, auch Kontakt zu ihr aufzunehmen, wenn es mal Situationen gibt, in denen man einfach nicht weiter weiß tatsächlich oder nicht weiß, wie man damit umgehen soll.
Kann ich mir gut vorstellen. Ich habe vor einigen Wochen mal eine Folge Doc Caro gesehen, die ja auch für Helios unterwegs ist und Notärztin ist. Und da war tatsächlich auch, dass eine ganz, ganz junge Kollegin neu mit dabei war, die tatsächlich auch das erste Mal mitbekommen hat, wie eine Dame verstorben ist. Ne? Das ist natürlich eine Ausnahmesituation. Und das fand ich auch sehr schön und beeindruckend und vor allen Dingen empathisch, wie Doc Caro oder eben ja sich gekümmert hat und auch gesagt, hey, wir nehmen uns jetzt hier mal einen Moment und besprechen das mal ganz kurz, weil das sollte man überhaupt nicht unter den Tisch kehren. Ne? Also das ist, glaube ich, wichtig, dass man auch dafür Räume schafft. So.
Ja, absolut, das stimmt. Ich finde es total schön. Bei mir im Studium war es tatsächlich schon so, dass das Teil des Studiums auch war, dass man eben lernt, mit so schwierigen Situationen umzugehen, aber eben auch andersrum in so schwierigen Situationen auch mit Angehörigen umzugehen, denen Raum zu geben, auch Emotionen zu zeigen, weil das sind Ausnahmesituationen für alle Angehörigen. Und für uns ist das auf eine gewisse Art und Weise Alltag, die Behandlung solcher Patienten. Aber da muss man eben auch das entsprechende Verständnis und die Empathie den Angehörigen gegenüber einfach aufbringen.
Mhm. Gibt es besonders bewegende Traumafälle, an die Sie sich erinnern?
Ja. Wir hatten Anfang des Jahres ein älteres Ehepaar, die mit ihrem Wohnmobil verunglückt sind. Beide Rentner, die jetzt ihre gemeinsame Zeit nutzen wollten, um mit ihrem Wohnmobil zu verreisen. Und die haben einen schweren Verkehrsunfall auf einer Landstraße gehabt und sind beide mit schweren Wirbelsäulenverletzungen mit zu uns gekommen. Das fand ich schon beeindruckend, weil diese Verletzung oder das Verletzungsmuster schon außergewöhnlich schwer war. Man muss sagen, die heutigen Verkehrsmittel, Autos sind so gut ausgestattet, was Sicherheitsvorrichtungen angeht, dass wir eigentlich wenig schwere Wirbelsäulenverletzungen sehen, außer es handelt sich um wirklich hohe Geschwindigkeiten. Aber bei den beiden war es wirklich schwere Verletzungen. Und das Schöne ist, dass sie beide natürlich nicht völlig geheilt aus der Klinik gegangen sind, aber sie haben die Klinik verlassen auf zwei Füßen und das ist total schön, das zu sehen. Aber das war so dieser Gedanke von der romantischen Vorstellung, dass die beiden ihre gemeinsame freie Zeit, die sie jetzt genießen können, verbringen und dabei eben so einen schweren Unfall haben, der tatsächlich auch für beide so hätte enden können, dass sie eben
vielleicht
so
getrennt gewesen wären
oder das bekommen hätten. Ja.
Ja, da kann ich mir vorstellen, das geht sehr ans Herz. Was sind dann gleichzeitig so die Momente, die Ihnen viel zurückgeben, wo Sie auch sagen, heute verlasse ich die Klinik mal mit einem Lächeln?
Ja, eben solche Momente, ne? Wenn man merkt, dass man mit seiner Arbeit Gutes getan hat und gar nicht im Sinne von gut, sondern dass man Patienten geholfen hat. Und das finde ich tatsächlich auch einen wunderschönen Aspekt in der Orthopädie und Unfallchirurgie. Es geht nicht jeden Tag um Leben und Tod, sondern es ist häufig ein dankbares Tun insofern, als dass die Patienten schnell wieder auf die Beine kommen und man aus Knochenbrüchen oder aus Verletzungen relativ schnell Fortschritte und auch Heilung sehen kann, zumindest eine beginnende.
Die Medizin entwickelt sich ja ständig weiter. Gerade in der Unfallchirurgie können neue Technologien einen Unterschied machen. Künstliche Intelligenz kann riesige Datenmengen sehr schnell auswerten. Und ja, ich kann mir vorstellen, bestimmt auch digitale Tools können dabei helfen, Verletzungen vielleicht schneller zu erkennen oder zumindest noch gezielter zu behandeln. Inwieweit spielt das denn eine Rolle bei Ihnen?
Also in der eigentlichen Traumaversorgung im Schockraum bisher noch gar nicht, muss man sagen. Wo es allerdings hilfreich ist und wo es auch schon regelhaft eingesetzt wird, ist bei den Kollegen der Radiologie. Die nutzen KI, um die Bilder zu sichten. Und gerade wenn wir über CT-Bilder sprechen, dann sind es unfassbare Datenmengen, die dort erhoben werden und wo KI eben unterstützen kann, diese Bilder auszuwerten und in einer Notfallsituation auch zu einer schnelleren Befunderfassung führen können. Auch wenn das natürlich immer noch mit menschlichem Auge gesichtet wird. Genau, aber in der eigentlichen Traumaversorgung hat es bisher wenig Stellenwert.
Wobei ich auch hoffe, dass das ja so bleibt. Haben wir jetzt vor ein paar Folgen schon drüber gesprochen, dass es eine Erweiterung ist, aber uns hoffentlich nicht ganz ersetzt. Also genau das ist es ja, dass man die technologischen Fortschritte nutzt, aber logischerweise den anderen Dingen auch als Mensch noch gerecht wird.
Das stimmt.
Ich habe mir mal aktuelle Forschungsansätze angeschaut. Und zwar gibt es ein Projekt, in dem eine deutschlandweite standardisierte Datenbank aufgebaut wird. Da werden unter anderem Blutproben und Wundflüssigkeiten gesammelt, um die immunologischen Prozesse besser zu verstehen nach schweren Verletzungen. Halten Sie sowas für sinnvoll oder gibt es eher andere Dinge, die Ihrer Meinung nach dringender erforscht werden sollten?
Also ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, weil wir ganz viele Dinge, die in unserem Körper passieren und insbesondere, wenn es um Knochenbruchheilung geht, aber eben auch um die Entstehung von degenerativen Erkrankungen in der Orthopädie, wir wissen einfach nicht, warum manche Dinge passieren und warum sie bei einigen Patienten so und bei dem nächsten so passieren. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Forschung uns da vielleicht ein Stück weit weiterbringen kann, auch wenn sie tatsächlich mit unserem Alltagsgeschäft im Moment einfach noch gar nichts zu tun hat. Mhm.
Dann sage ich ganz herzlichen Dank. War für mich ein hochspannendes Gespräch und ein tolles Thema heute. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen und ja, Ihnen wünsche ich weiterhin ganz viel Freude im Klinikalltag. Ist auf jeden Fall sehr viel Leidenschaft und Begeisterung rübergekommen. Katharina Schmidt, Oberärztin in der Orthopädie und Unfallchirurgie am Helios Klinikum Bonn-Rhein-Sieg. Dankeschön.
Ich habe zu danken.
Unsere nächste Episode, die geht direkt ins Herz, zumindest organisch. Wir fragen uns nämlich, wie ein schlagendes Herz operiert werden kann, ganz ohne den Brustkorb zu öffnen. Ja, dabei werfen wir einen Blick hinter die Kulissen der minimalinvasiven Herzchirurgie. Über winzige Zugänge ist es heute nämlich möglich, am Herzen zu operieren, präzise, schonend und mit beeindruckender Wirkung. Auch ein sehr spannendes Thema, also auch gern dann wieder reinhören, wenn ihr mögt. Alles Gute euch und bis ganz bald. Das war Bitte freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken.